Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Zwei Jahrzehnte haben die Truppen der NATO in Afghanistan gegen die Taliban gekämpft, aber diesen Krieg, den haben sie verloren. Vor genau einem Jahr hat das Bündnis Hals über Kopf das Land verlassen und seitdem haben die Taliban die Macht. Im Alltag der Menschen waren es oft auch die Medienvertreter, die für die Freiheit ihren Kopf hingehalten haben und das können Sie durchaus wörtlich verstehen, denn die Taliban haben auch sie bekämpft. Einige dieser afghanischen Journalisten, Fernsehmoderatoren oder auch Zeitungsmacher, die haben es geschafft zu fliehen, zum Beispiel auch nach Deutschland. Aber bei uns sind sie unbekannt. Niemand weiß etwas über ihre aufopferungsvolle Arbeit in Afghanistan. Mark Turner hat einige von ihnen getroffen, hier im deutschen Exil, aber auch damals noch, vor einem Jahr, kurz vor dem Abzug der NATO aus Afghanistan.
Kunduz, Nordafghanistan. Die Bundeswehr räumt ihr letztes Feldlager. Rashid, mein afghanischer Helfer und Begleiter, ist weit und breit der Einzige, der sich jetzt noch darauf einlässt, mit einem deutschen Reporter vor den Toren der Stadt zu recherchieren.
Because the Taliban's influence is still here in these areas, so nobody knows if they can.
Schnell irgendwo rein, mit Frauen und Männern über ihre Lage sprechen. Schnell wieder raus, ehe die Taliban was mitbekommen. Dank Rashids Umsicht ist dieser Plan stets aufgegangen. Bis die Taliban auf einmal nicht mehr in Hinterhalten lauern, sondern in nur wenigen Wochen Kabul einnehmen. Jetzt braucht auf einmal Rashid Hilfe. August 2021, an einem deutschen Flughafen. Zuerst sehe ich Rashids Frau, dann seine 7 Kinder und schließlich kommt auch mein afghanischer Mitarbeiter durch die Sperre. Wie immer in seinem traditionellen Shalwar-Kamis-Gewand, mit langem weißem Hemd und weiter Hose darüber. Wie immer, ein Jackett mit Einstecktuch. Todmüde, aber auch erleichtert.
Actually, we were the last flight.
Unser Flug war der letzte, der rauskam und nach Usbekistan ging. Wir standen schon in Kabul auf dem Flugfeld, als wir irgendetwas hochgehen hörten, das nach Autobombe klang. Sehr laut und angsteinflößend. Und das passierte an demselben Tor, durch das wir gerade reingekommen waren. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir da weggekommen sind.
Und das keine Minute zu früh. Denn seit die Taliban nun wieder an der Macht sind, sagt Rashid, nehmen Sie als Erste alle diejenigen ins Visier, die jahrelang über ihre Verbrechen berichtet haben. Über Zwangsverheiratungen, Vergewaltigungen, Steinigungen, Morde an Mitarbeitern westlicher Organisationen.
Viele Journalisten wurden bereits verhaftet, gefoltert und sogar getötet. So ist das vor allem in den Provinzen passiert. Nur weil die Taliban der Meinung sind, Journalisten seien von vornherein schon ihre Feinde.
Als im Mai die Taliban immer näher an die Hauptstadt Kabul heranrücken, sieht das Auswärtige Amt noch keinen Grund, bedrohten Ortskräften eine Ausreise nach Deutschland zu genehmigen. Dann muss plötzlich alles sehr schnell gehen. Rashid hat Glück. Seine Anfrage wird quasi in letzter Minute genehmigt. Ich kenne aber auch viele Afghaninnen und Afghanen, die bis heute darauf warten, endlich nach Deutschland einreisen zu dürfen. Obwohl sie jahrelang dem deutschen Militär oder der deutschen Entwicklungshilfe geholfen haben. Familie Siavash hingegen hat es geschafft, schon vor dem Ansturm der Taliban auf Kabul ihre Heimat zu verlassen. Geholfen hat ihnen der deutsche Menschenrechtler Tilman Schmalzried. Jetzt haben sie erstmal bei ihm Unterschlupf gefunden. Ich treffe sie in seinem Haus in Niedersachsen. 2 Generationen, 5 Personen. Baktash, der älteste Sohn, Ende 30, hat kurz zuvor die Ermordung seines Bruders miterlebt. Yamar Siavash war in ganz Afghanistan bekannt als Moderator des populären Fernsehsenders Tolo TV.
Es war noch früh am Morgen und mein Bruder war gerade mit seinem Frühstück fertig, das meine Mutter ihm zubereitet hatte. Dann gab es eine gewaltige Explosion. Ich hatte geschlafen, aber jetzt flogen die Fenster und die Türen auf. Meine Mutter kam zu mir rein und sagte, dein Bruder ist gerade aus dem Haus gegangen, vielleicht ist ihm was passiert.
Auf der Straße, vor dem Haus, bestätigte sich ihre Ahnung.
Das Auto war total zerstört. Mein Bruder war tot. Und seine Körperteile waren über die ganze Straße verstreut. Wir begannen sie einzusammeln. Ich, mein Vater, meine anderen Brüder. Meine jüngeren Schwestern waren im Haus geblieben. Als sie die Explosion hörten, waren sie unter Schock. Sie waren wie paralysiert.
They was like shocked and they couldn't move.
Aber nicht nur sein Bruder, sagt Baktash, auch er selber war in Afghanistan im Fadenkreuz. Ihn hätte es genauso treffen können.
Ich war in Afghanistan ein prominenter Journalist. Das klingt etwas komisch, wenn ich das selber sage. Aber auf Google finden Sie, was ich so mache. In Afghanistan war ich fürs Fernsehen tätig. Und wir beide, mein Bruder und ich, wir haben sowas eingeführt wie einen neuen Interviewstil, nämlich Hard Talk. Solche konfrontativen Interviews waren für die meisten in Afghanistan etwas ganz Neues. Die Leute waren nicht daran gewöhnt, weil das vorher im Rundfunk völlig anders lief. Die Regierung, irgendein Minister, gab sein Statement ab und alle hörten zu, bis das zu Ende war. Wir begnügten uns aber nicht damit, ihnen zuzuhören. Wir stellten provokative Fragen.
Damit machten die beiden Brüder sich Feinde. Bei der afghanischen Regierung genauso wie bei den Taliban. Mit nach Deutschland gekommen sind außer Baktash auch seine Mutter, sein Vater und seine beiden jüngeren Schwestern. Beide tragen Jeans, darüber das traditionelle lange Shalwar-Kameez-Hemd. Dem männlichen Besucher gegenüber haben sie eher pro forma jeweils ein Kopftuch locker über die Haare gelegt. Sie wirken so, als hätten sie sich für das Gespräch rasch von einer wichtigen Tätigkeit freigemacht, zu der sie gleich wieder zurück müssen. Kein zufälliger Eindruck. Der Familienvater, Mohammed Daud Siawash, ist ein älterer Herr mit kurzem weißen Vollbart, gekleidet in eine weite afghanische Hose und eine Weste. Er wirkt zwar melancholisch, zugleich aber auch wach und ungebrochen. Sein neuestes Buch wird wieder vom Sufismus handeln, von den literarisch-poetischen Aspekten des Islam, die von den Taliban als gotteslästerlich verstanden werden. Ihm ist es wichtig zu unterstreichen, dass er nicht bloß als Geflüchteter oder Bittsteller in Deutschland ist. Er habe, sagt er, auch etwas zu geben. Zum Beispiel das Wissen über einen Islam, der sich von dem der Taliban und dem der Extremisten unterscheidet. Toleranz, Offenheit für Einflüsse aus anderen Religionen und Kulturen. So wie es im Mittelalter eben der Mystiker Rumi aus Mazar-i-Sharif vorlebte.
Dieses Buch hier habe ich über Rumis Gesänge geschrieben. Viele im Westen denken, vor 2001 gab es in Afghanistan nichts. Ein Land ohne Kultur, ein Land der Barbarei. Tatsächlich gab es zur Zeit des Königs Amanullah Khan in den 1920er Jahren in Afghanistan schon eine freie Presse. Aber stattdessen wird ein anderes Image von Afghanistan verbreitet. Das eines Landes, das keine Geschichte hat. Sehen Sie, das hier ist die Zeitung, für die unsere Familie seit langem tätig ist.
In Kabul hat Mohammed Daud Siawash eine unabhängige Zeitung herausgegeben. Das Wort unabhängig ist ihm wichtig, denn es bedeutet nicht finanziert von der Regierung, nicht von den Taliban, irgendeinem Kriegsherrn oder einer ausländischen Macht. Seine Zeitung, sagt er, war ein Beispiel dafür, was man aus der Pressefreiheit machen konnte.
Und das sind die Mitglieder der Redaktion,
sagt er und zeigt auch auf seine beiden Töchter. Nahid hat ihren letzten Artikel noch kurz vor der Flucht geschrieben. Er trägt den Titel »Warum Krieg keine Lösung ist«. Der Krieg ist blind, schreibt sie. Er sieht seine Opfer nicht. Er sieht nicht das Kind, nicht die Frau und nicht die Frau mit einem Kind auf ihren Schultern. Mit ihren Gedanken ist Nahid noch ganz in Afghanistan. Noch bei der letzten Ausgabe der Zeitung, an der sie mitarbeitet. Natürlich ist der Neuanfang in Deutschland eine Chance, um die sich viele Afghaninnen in ihrer Situation beneiden. Klar, sie wird Deutsch lernen, hier zur Schule gehen. Aber mit dem Ziel, so schnell wie möglich wieder nach Hause zu fahren. Vorausgesetzt, das Land kann jemals wieder ein Zuhause für sie werden. Auch ihre ältere Schwester sieht das so. Doch dazu, meint sie, darf die Welt beim Thema Afghanistan nicht einfach resignieren.
Die Welt muss in Afghanistan die Intellektuellen, die Journalisten unterstützen. Wenn die Gebildeten nicht mehr da sind, wird die Gesellschaft untergehen.
Sommer 2022. In dem kleinen Park in Wolfsburg habe ich Mühe, unter den Spaziergängern Rashid zu erkennen, meinen langjährigen afghanischen Helfer und Begleiter. Schließlich entdecke ich ihn. Nicht im vertrauten Shalwar-Kameez, der weiten Hose mit dem langen Hemd darüber, sondern in Jeans und Poloshort mit einem umgehängten Rucksack. Mit seinen etwas schütteren, jetzt straff zurückgekämmten schwarzen Haaren den sorgfältig geputzten schwarzen Schuhen und dem Smartphone am Ohr, könnte es sich bei ihm um einen IT-Techniker handeln, der gerade Mittagspause macht. Rashid telefoniert gerade mit seinen in Afghanistan zurückgebliebenen Verwandten. Seit gut 11 Monaten wohnt er mit seiner Familie in einem Flüchtlingsheim. Die Freude und Erleichterung, die er am Flughafen noch vor einem Jahr ausstrahlte, davon nehme ich in seinem Gesicht jetzt nichts mehr wahr. Geblieben ist die unerschütterliche Ruhe, die ich in Afghanistan so sehr an ihm schätzte. Sein Alltag, so sagt er mit einem etwas bitteren Lächeln, ist jetzt vor allem von Organisatorischem geprägt. 7 Kinder. Kein Problem, wenn Schwestern, Tanten, Brüder und Cousins bei der Betreuung helfen können. In Deutschland habe man mit 7 Kindern allein schon einen tagesfüllenden Job. Und was die Arbeit angeht, da hatte er sich einiges von seinen alten Auftraggebern bei der ARD erhofft.
Ich habe die ARD gebeten, mich weiter zu beschäftigen, mir Arbeitschancen hier zu geben. Ich bin Journalist, ich habe keine andere Arbeit. Deshalb müssen Sie mir eigentlich helfen.
In Kabul konnte Rashid von seiner Arbeit nicht nur sehr gut leben und neben seiner eigenen Familie auch noch die seiner Verwandten mitversorgen. Er galt dort als ein Großverdiener. Tagessätze von $700 für Kameraarbeit, Transport und Sicherheit waren normal. In Deutschland, hatte er gedacht, würde es natürlich anders, aber irgendwie auch ähnlich weitergehen. Doch anstelle neuer Fernsehjobs als Berater, Producer, Übersetzer oder in einem anderen regionalen Auslandsstudio der ARD, fand er sich erstmal in einem deutschen Jobcenter wieder.
They're insisting always. You have to learn Deutsch and you have to start working.
Sie betonen da immer, wir können Ihren Lebensunterhalt nicht ewig finanzieren. 2-3 Jahre maximal. Dann müssen Sie selbst arbeiten, für Ihre Miete zahlen und für Ihre Familie aufkommen.
Rashid kann das nachvollziehen. Und er will arbeiten. Und auch das so schnell wie möglich. Aber nicht als Pizzabäcker, Lagerist oder Kurierfahrer. Sondern er will das machen, was er gut kann. Als Kameramann selbst filmen, deutsche Medienvertreter vor ihren Reisen nach Afghanistan beraten.
Wenn ich meine Kinder ernähren und gleichzeitig noch Deutsch lernen muss, das ist sehr schwer. Im Jobcenter wurde ich gefragt, was haben Sie in Afghanistan gemacht? Ich sagte ihm, ich war Journalist. Ich habe dort für die ARD gearbeitet. Und ich sagte ihm, ich würde gerne in meinem Beruf weiterarbeiten. Aber er meinte, nochmal als Journalist zu arbeiten, das wird schwer für Sie. Dann brauchen Sie die entsprechenden Abschlüsse. Sie müssen erst einmal hier studieren.
August 2022. Familie Siavash lebt inzwischen an einem anderen Ort in Deutschland. Die 18-jährige Anahita geht hier zur Schule. Ich bin beeindruckt, in welch kurzer Zeit sie sich die neue Sprache angeeignet hat.
Ich habe 6 Monate, um deutsche Sprache zu lernen, gebracht. Ich bin Schülerin in der Wirtschaftsschule.
Dort ist sie gut angekommen. Und das auch durchaus im übertragenen Sinn.
Es war ein Wettbewerb über Thema frei sein in unserer Schule. Ich habe in diesem Wettbewerb teilgenommen, obwohl viele deutsche Schülerinnen und Schüler in diesem Wettbewerb teilgenommen haben, habe ich den 1. Platz gewonnen.
In ihrem Gedicht verarbeitet sie den Tod ihres älteren Bruders. Ihre Flucht, die ersten nicht immer schönen Erfahrungen in Deutschland.
Was afghanische Mädchen sagen. Ein langer Weg mit gebrochenem Herz. Komm und trage meine Schuhe und sieh, wie viele Dornen waren dort, aber ich fuhr fort. Wie ich gefallen bin, aber wieder aufgestanden bin. Wie viele Steine sind auf meinem Weg gefallen, du weißt es nicht. Und weiß es nicht und weiß es nicht.
Ihr Fixpunkt bleibt Afghanistan. Und ihren Aufenthalt in Deutschland begreift sie auch heute, ein Jahr später, als eine Zwischenetappe ihres Lebens.
Ich will in Deutschland weitere Bildung machen und studieren, um die Probleme meines Volks auszudrücken, will ich in der Zukunft mehr Bücher schreiben. Und meine Botschaft an die Afghanen ist, dass sie ihre Hoffnungen nicht verlieren und es, um eine gute Zukunft zu haben, nochmal versuchen.
Für Rashid, der sich erstmal um seine 7 Kinder kümmern muss, ist der Neuanfang sehr zäh. Anahitas Bruder Baktash Siavash ist in einer völlig anderen Lage. Sein Aufenthalt wird von einer Stiftung finanziert. Deshalb macht er in Deutschland genau das, was er in Afghanistan auch gemacht hat. Kommentieren, schreiben, Podcasts produzieren. Für liberale afghanische Online-Anbieter, aber auch für internationale Medien. Doch irgendwann wird sein Stipendium auslaufen. Und deshalb hat er eine Empfehlung an die Bundesregierung, um Afghanistan zu einer neuen Zukunft zu verhelfen. Als modernes Land.
Wenn man eine Art Unterstützungsprogramm für afghanische Exilanten schaffen könnte, zum Beispiel in Deutschland afghanische Radio- oder Fernsehsender finanzieren könnte, unseren Leuten mangelt es nicht an Kreativität. Das würde ihnen auf der einen Seite auch die Möglichkeit geben, vom Exil aus zu arbeiten. Und auf der anderen Seite würde das die Werte am Leben erhalten, für die wir in Afghanistan 2 Jahrzehnte lang eingetreten sind.
Der afghanische Journalist Bakhtar Siavash, der hat Glück gehabt, aber für viele seiner Kolleginnen und Kollegen im deutschen Exil ist es schwer, Fuß zu fassen, 1 Jahr nach der Flucht.